Ja, herzlich willkommen zu den Lehr- und Lernsystemen. Und zwar, so wie wir uns das ausgedacht haben, jetzt tatsächlich zur letzten Runde. Es gibt ja noch eine Woche in der Vorlesungszeit, aber ich denke, die Zeit ist für die Klausurvorbereitung und diverse andere Sachen zum Semesterende dann immer gut voll. Also was ich jetzt machen wollte, habe ich drüber geschrieben, Rückblick und Ausblick, ist einerseits ein bisschen vielleicht auch ein Rückblick auf das, was in der Vorlesung so alles vorkam. Ich würde nicht alles wirklich angesprochen werden, aber so ein bisschen. Aber auch einen historischen Rückblick überhaupt über die Geschichte des E-Learnings oder der Unterstützung des Lernens durch Systeme. Und ein kleines bisschen habe ich noch ein Thema reingeschwindelt, das sonst nicht gut reingepasst hat, nämlich Standardisierung für Lernsysteme, was so ein bisschen aber auch einen aktuellen Trend mit darstellt, das eben zu einer Routine wird. Ja, und über Trends, werden Sie sehen, habe ich nicht besonders viel vorbereitet. Schauen wir mal, wie viel Zeit da überhaupt noch bleibt. Gehen wir in die ganz, ganz frühe Geschichte. Das ist eine Webseite, wo man ein bisschen was lesen kann über die Geschichte von E-Learning. Der hat eine Abbildung ausgegraben aus römischer Zeit. Das ist so ein Relief, 200 vor Christus soll das sein, wo man sieht, ein Lehrer und Schüler, und die Schüler haben was in der Hand, was man mit ein bisschen Fantasie eigentlich gar nicht so wesentlich anders, was man da trägt, als unsere zum Beispiel iPads sehen könnte. Das heißt Tafeln, auf denen sie Notizen machen können und das mit nach Hause tragen, untereinander Sachen austauschen können. Slates heißt das auf Englisch. Vielleicht ganz interessant zu wissen, dass einer der Namen, der diskutiert wurde für den iPad, bevor er rauskam, iSlate war. Also eine elektronische Schiefertafel. Also solche Dinge, dass man einfach ein Hilfsmittel, ein technisches, in gewissem Sinn Hilfsmittel nimmt, um Sachen aufzuzeichnen, ist sehr, sehr, sehr alt. Machen wir einen großen Sprung in die Renaissance. Ein schönes Bild. Ich weiß nicht, ob die Maschine jemals wirklich gebaut wurde. Ich glaube, es war nur ein Konzept von Ramelli, eine Lesemaschine. Da gab es natürlich schon Bücher. Und es ist so eine Art Lesepult, bei dem ich mehrere Bücher gleichzeitig lesen kann. Was tatsächlich ein praktisches Problem löst, weil man ja oft viele Bücher rumliegen hat auf dem Schreibtisch und die klappen einem wieder zu und man stapelt die irgendwie ganz komisch. Also die halten die Bücher offen, die einzelnen Fächer, und man kann, glaube ich, über Pedale dann von einem Buch zum anderen springen. Damit hat man parallelen Zugang zu mehreren Informationskanälen und sowas, was man heutzutage vielleicht als Bookmarking bezeichnen würde, dass man in verschiedenen Büchern gleichzeitig an einer bestimmten Stelle ist. Wirklich mechanische Unterstützung fürs Aufnehmen sozusagen und auch kritische Verarbeiten von Materialien. Multimedia ist auch ziemlich alt. Wenn Sie sich erinnern an diese Untersuchungen aus der Psychologie über die Integration von Text und Bildern, was als Grundlagen für das sogenannte Multimedia-Lernen verstanden wurde. Diese Illustrationen, die der Meyer da benutzt hat, die sind wirklich praktisch in der Form schon in diesem Buch von Comenius, 1600 rum, verwendet. Sie sehen hier zum Beispiel eine 1 in dem Stich auf der linken Seite und rechts die Nummer 1, Montes Alti, also hohe Berge. Das heißt, genau das, worüber wir uns dort unterhalten haben, wie muss man den Text in Bilder integrieren? Man würde jetzt nach dem Kontiguitätsprinzip von Meyer, würde man sagen, es wäre besser, wenn Montes wirklich in dem Bild drinstehen würde. Ist also auch grundsätzlich was, das man schon seit sehr, sehr langer Zeit macht. Auch zu unterrichten in dem Sinn, dass das in abgesetzt passiert, dass es einen Lehrer gibt, der Lernmaterialien vorbereitet, die dann irgendwo abgerufen werden sozusagen und ausgearbeitet und dann die wieder mit einem eigenen Kommunikationsprozess das Ergebnis zurückkommt, gibt es seit 1730 ungefähr. Stenografieunterricht war interessanterweise der Anfang von solchen Dingen, das war so Fernlernen per Post. Und schon seit 1874 gibt es eine richtige Fernuniversität in den USA. Ist ja bei uns heute auch weit verbreitet. Also ich denke, die größte, der Studentenzahl nach größte Universität in Deutschland ist die Fernuniversität Hagen, die natürlich auch ganz viel mit E-Learning macht. Also es ist eine sehr lange Entwicklung, will ich damit bloß sagen. Wenn Sie mal was Lustiges lesen wollen oder was gleichzeitig Faszinierendes und auch Beunruhigendes über Multimedia und auch Lernen, aber Multimedia generell im Alltag, dann können Sie die Geschichte von Forster, The Machine Stops, lesen, von 1909, ist komplett im Netz dokumentiert, auf der NCSA-Seite. Und da kommen so verschiedene Visionen, ja, 1909, Visionen davon vor, wie Technologie unseren Alltag beeinflussen könnte. Es ist insbesondere eine ganz starke, so 1984 ähnliche Vision, dass es eben eine Maschine ist, die auch irgendwie uns komplett unter Kontrolle nimmt. Aber was zum Beispiel vorkommt, ist eine Szene ganz am Anfang schon, in der eine der Hauptpersonen, die ist Lehrerin, Dozentin, eine Vorlesung hält über australische Musik in dem Fall. Und zwar eine audiovisuelle Fernvorlesung. Das heißt, die sitzt zu Hause und überträgt das zu ihren Schülern. Und da gibt es auch ein Zitat draus. Also dieses umständliche System von öffentlichen Versammlungen beim Lernen, so wie wir es hier jetzt gerade betreiben, ist schon lange abgeschafft worden. Also weder sie selber, die Vashti, noch die Zuhörer stehen irgendwie auf, gehen aus ihren Zimmern. Sie bleibt in ihrem Sessel sitzen und die Schüler auch. Und trotzdem hören sie sehr gut, was sie sagt, und sehen sie sie auch. Also wirklich eine audiovisuelle Übertragung. Also das heißt, man hat sich darüber, damals gab es das natürlich noch nicht, aber auch schon sehr einige Zeit lang Gedanken gemacht, wie sowas aussehen könnte. Das sind auch keine wirklich neuen Konzepte. Ja, das sind aber jetzt bloß so vorgeschichtliche Gedanken sozusagen zum E-Learning, dass man wirklich Maschinen einsetzt, die bestimmte konsequente Lerneinheiten nach bestimmter Theorie auch abarbeiten. Das kennen wir, das ging an mit dem Behaviorismus und da war von Anfang an eigentlich die Idee von Maschinen durchaus, die das begleitet hat. Also auch der Skinner, wenn wir gleich sehen, hat, also der Burroughs Skinner, hat Maschinen gebaut. Das ist jetzt ein anderer Skinner, denke ich. Maschinen zunächst mal relativ früh fürs Buchstabieren und Schreiben von Wörtern. Also der Helgen Skinner hat so einen Kasten gemacht, wo man Bilder angezeigt kriegt und eine Tastatur, wo man dann eben die Bezeichnung eintippen muss und mit der Kurbel kommt ein neues Bild. Das war allerdings noch nicht so sehr ausgefeilt, weil das die Eingabe nicht wirklich überprüft hat. Es war eigentlich bloß zum Ausprobieren und für die menschliche Kontrolle dann, ob die Eingabe richtig ist. Aikens 1911, der auch mit den Lerntheoretikern in Kontakt stand, also insbesondere mit Thorndike, mit dem wir uns auch ausführlich befasst haben, der hat einen Apparat schon gebaut, oder eigentlich ist gar kein komplizierter Apparat, sondern eigentlich eine technische Vorrichtung, die bloß aus Papier und Pappe besteht, mit der man sozusagen auch das Buchstabieren überprüfen kann. Also man sieht auch ein Bild und muss Buchstaben reinstecken, die so auf oben auf einem langen Streifen dran sind. Und diese Streifen haben unten so eine Art Zackenmuster, wie man das von einem Puzzle kennt. Und nur wenn man sozusagen in der richtigen Anordnung die Buchstaben reingesteckt hat, dann passen die da rein und es wird tatsächlich werden tatsächlich die Buchstaben an ihre Stelle gesetzt. Das heißt, man kann damit einfach überprüfen, ohne dass man Menschen braucht, ob das richtig buchstabiert ist. Man kann auch Rechenaufgaben natürlich lösen. Hier ist eine Rechenaufgabe und das Ergebnis, das genauso überprüft wird. Und Sie sehen auch, dass das eben auch damals schon eine Patentanmeldung war. Also das ist ein Auszug aus der Patentanmeldung hier. Das war alles noch mechanisch, nicht elektrisch. Die Intelligenztestmaschine von Pressey, auch von Thorndike beeinflusst, ist wirklich schon eine technische Maschine, wo sie im Prinzip Wahlmöglichkeiten, so Multiple-Choice-Aufgaben quasi haben, die ihnen gestellt werden. Auf so einer Rolle werden die angezeigt und sie haben hier, man sieht also, das links ist der Herr Pressey selber mit dem sozusagen Display, also dieser fernschreiberartigen Rolle und der Intelligenztestmaschine selber und rechts daneben haben wir eine Detailansicht von dieser Maschine, also da sind die Knöpfe und hier sieht man sie nochmal genau, wo man eben über nummerierte Tasten sozusagen die Antwortalternativen dort auswählen konnte und eingeben. Und auf der Rückseite, die Maschine war programmiert, dass sie eben erkennt, was richtig ist, was falsch. Und auf der Rückseite war ein Zähler für richtige Antworten. Es gab auch schon so eine Art Lernmodus, dass man erst dann die nächste Frage sozusagen beantworten konnte, wenn man die letzte, die aktuelle, korrekt gelöst hat. Der hat auch noch weiter gebastelt und hat zum Beispiel sowas wie einen Bonbonspender eingebaut in die Maschine, wenn man erfolgreich war. Also auch mit Motivationstheorie sozusagen oder mit dem Problem intrinsischer und extrinsischer Motivation im gewissen Sinn sich schon auseinandergesetzt. Ja, so richtig in das, was wir uns im Behaviorismus angeschaut haben, in die Tiefe ging es ja dann mit Burroughs Skinner, der nun die behavioristischen Lerntheorien auf den Höhepunkt gebracht hat und tatsächlich auch in den Lernmaschinen gearbeitet hat. Wobei wir uns da jetzt schon ein ganzes Stück weit nach vorne bewegen in der Geschichte. Das heißt, wir sind in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Es gab, wie wir alle wissen, vor dem Zweiten Weltkrieg die große Rezession, auch in den USA, die generell auch den Fortschritt in diesen Dingen ziemlich behindert hat. Aber nach dem Zweiten Weltkrieg ist das genaue Gegenteil passiert. Einerseits gab es diese Babyboomer-Generation, andererseits ist insbesondere dieser technologische Wettlauf zwischen den beiden Systemen im Osten und Westen losgegangen. Also in den USA, was man hier vielleicht gar nicht mehr so richtig bewusst hat, gab es diesen sogenannten Sputnik-Schock, dass die in der Weltraumfahrt Russland oder die Sowjetunion damals extrem schnell vorangegangen ist und die USA quasi gedroht hat abzuhängen. Und also der erste Satellit um die Erde, dann später auch der erste sozusagen mit einem Lebewesen bemannte Flug. Das waren alles Dinge, die die Sowjetunion gemacht hat. Das dementsprechend ist in den USA sehr viel in Bildung und Forschung investiert worden zu dem Zeitpunkt. Und unter anderem hat sich Skinner dort stark engagiert, programmiertes Lernen zu fördern, sodass es wirklich in Schulen möglichst eingesetzt werden kann. Also das programmierte Lernen nach Skinner funktioniert so, dass man also irgendeine Maschine hat, mit der man interagiert. Man kriegt Fragen, gibt Antworten und jede Antwort bekommt sofort eine Rückmeldung mit der Idee natürlich, dass man nach seinem individuellen Tempo arbeitet. Man hat klare Lernziele und die Aufgaben sind alle so häppchenweise und klein, dass sie wahrscheinlich immer richtig beantwortet werden. Dass man also mit hoher Wahrscheinlichkeit eigentlich mit positiven Erlebnissen eben vorwärts kommt und einfach dadurch, dass man eben immer wieder mit hoher Wiederholung auch den Lernstoff wiederholt, eben dies im Sinne dieser Prägung tatsächlich den Lernstoff verinnerlicht. Das waren sogenannte Frames, Frage- und Antwortkombinationen. Und auch da gab es die Idee, dass man natürlich, wenn man ausdauernd arbeitet, damit arbeitet, dass man sich irgendwelche Belohnungen erarbeiten kann. Das Interessante ist, dass diese Frames, diese Frage- und Antwortkombinationen, so wie sie da aufgebaut wurden, 1958, dass das eigentlich bis heute eigentlich in vielen E-Learning-Anwendungen das ist, was man macht. Und dass E-Learning als Begriff eigentlich nach wie vor mit dieser Art zu interagieren an vielen Stellen identifiziert wird. Also ich glaube, Sie haben im Laufe der Vorlesung hinreichend viele Beispiele und Anregungen gekriegt, dass multimediale Lehr- und Lernsysteme ganz andere Formen annehmen können. Also zum Beispiel in der letzten Vorlesung haben wir es gesehen, dass die Innenraum zum Beispiel integriert sein können, menschliche Kommunikation unterstützen können. Aber trotzdem, was die Leute unter elektronischem Lernen verstehen, ist so, wie Skinner da in dem Science-Artikel 1958 beschrieben hat. Das sind aufeinanderfolgende Frames, in dem es darum geht, in dem Fall Vokabeln zu lernen, schwierige Vokabeln zu lernen. Zum Beispiel das Verb manufacture, ist etwas herstellen. Chair factories manufacture chairs. Und die einfachste Aufgabe dort oben ist just copy the word here. Das heißt, man schreibt einfach M-A-N-U, müsste eigentlich gerade aufgehen, M-A-N-U-F-A-C-T-U-R-E. Genau, haben wir genauso viel Platz für manufacture hinzuschreiben, was die meisten wahrscheinlich schaffen werden. Part of the word ist like part of the word factory. So, also wir haben also einen Teil, der aus so ein bisschen wie die Firma klingt, ne? Und es kommt da von einem alten Wort, sprich einem lateinischen Wort, ne? Facere oder facere, je nachdem, wie man es aussprechen will, was zu machen. Und jetzt muss man also diesen Teil der aus dem Lateinischen von machen kommt, Fakt, nämlich eintragen. Und dann das Gleiche für den ersten Teil des Wortes Manual, was von Manus, der Hand, kommt, muss man also da Manu reinschreiben. Wobei das Beispiel, ich weiß gar nicht, wo ich das genau hier kopiert habe, ob das aus diesem Artikel ist. Das Beispiel ist ein bisschen defekt, muss man sagen, weil da müsste eigentlich ein viertes Leerzeichen da sein. Und es ist hier auch nicht sinnvoll, von both zu reden. Insofern stimmt das Beispiel möglicherweise nicht im letzten Detail, aber es gibt einen ganz guten Eindruck, wie einfach das sozusagen gehalten wurde, die einzelnen Frames und die Antworten drauf. Also Behaviorismus hat ganz stark das E-Learning geprägt, kann man an der Stelle sagen. Jetzt waren wir ja schon nach dem Zweiten Weltkrieg sozusagen damit, also es war in den 50er Jahren. Ein ganz riesiger Schritt vorwärts ist in den 60er Jahren passiert. Und zwar gab es ein System, das nannte sich PLATO, von dem muss man unbedingt was gehört haben. Programmed Logic for Automated Teaching Operation. Das ist ja schon eine Abkürzung, PLATO. An der University of Illinois entwickelt von Donald Bitzer, wovon es ganz viele Generationen gab. Also man kann an vielen Stellen im Netz da drüber nachlesen. Das ist vom amerikanischen Staat gefördert worden, ganz massiv, weil auch der Grundgedanke zunächst mal war, dass man eben elektronische Lernsysteme in den Schulen einsetzen könnte und damit einfach einerseits vielleicht Lehrpersonal sparen, aber vor allem die Qualität des Lernens verbessern, indem jeder eben individuell mit seinem Tempo lernt. Und das hat eben in diese Zeit auch wirklich hervorragend reingepasst, dass man eben mit Technologie gemeint hat, eben alles verändern zu können. Ja, da hat man, was weiß ich, an vielen Stellen im Alltag mit Technologie die Welt verändert, von, was weiß ich, Flugverkehr oder solchen Dingen, die so richtig aufgekommen sind. Also wirklich dramatische Veränderungen. Also war es ganz normal, dass das eben auch Fernsehen zum Beispiel im Alltag, dass das auch im Technologie, im Lernen sozusagen passieren soll. Wie gesagt, es gibt vier Generationen. Die ersten drei waren von 1960 bis 1966 und dann wird es in dieses Computer-Based Education Laboratory überführt, PLATO 4. Das ist die bekannteste Version, die ausgereifteste davon, die auch eine lange Zeit dann betrieben wurde und auch zu einem kommerziellen Produkt wurde. Also insbesondere hat eine Firma sich damals stark engagiert, die hat das auch als Produkt wirklich vermarktet, das gesamte System, und gehofft, damit auch auf den Massenmarkt zu kommen. Von der wahrscheinlich auch kaum mehr hat jemand was weiß, das ist die Control Data Corporation, CDC, die ja inzwischen mehr so im Schulungsbereich tatsächlich und im Peripheriegerätebereich aktiv ist, aber die damals ganz stark in Großrechensystemen, und zwar an Rechnernetze angeschlossene Großrechnersysteme, wo man über große Fläche verteilt, über Terminals auf Großrechnerkapazitäten zugreifen kann, ja, da ihren Markt gesehen hat. Also als ich hier an der TU studiert habe in München zum Beispiel, damals war das Großrechnersystem, das Leibniz Rechenzentrum betrieben hat, eine CDC Cyber 760 ist die, glaube ich, was damals schon irgendwie mehrere tausend Timesharing-Terminals im ganzen Münchner Stadtgebiet betreiben konnte. Also wir reden da genau von der Zeit, also Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er. Und dieses PLATO-System war tatsächlich ein kommerzielles Produkt, das auf den CDC-Rechnern dann später gelaufen ist und auch auf den Prototypen in dem CERL. Da gab es eine ganze Reihe wirklich interessante Innovationen, die da drin waren. Also zum Beispiel finde ich dieses Bild höchst interessant. Also das ist aus einer früheren Generation, aber das ist ein relativ später Prototyp. Da hat man ein Plasma-Display drauf, also wirklich eine sehr moderne Display-Technologie, auch für heute noch, ne, haben viele ja im Wohnzimmer stehen. Allerdings in zwei Farben nur, also schwarz und dieses leuchtende Orange. Was Sie hier sehen, ist kein Fake, sondern ist tatsächlich so, dass dieses Plasma-Display mit Touchscreen-Funktionalität ausgestattet war. Das heißt, man konnte auf dem Bildschirm auf Dinge zeigen. Also insofern auch sehr modern. Allerdings muss man sehen, das sieht man so ein bisschen vielleicht bloß an dem Bildchen, diese Displays sind natürlich reine Zeilendisplays. Das sind Buchstaben, ein Buchstabenraster, irgendwie eine bestimmte Anzahl von Zeilen und Spalten, wo jeweils ein Zeichen hingeht, im Wesentlichen ein ASCII-Zeichen. Also insofern so Grafikdisplays, wie wir es heutzutage haben, gab es noch nicht, aber es gab schon Touchscreens da drin. Es gab eine Sprache, die sich Tutor nennt, ich habe dann gleich noch ein Beispiel dafür, die speziell für solche interaktiven Sitzungen entworfen war, eine Programmiersprache, die auch von Control Data als Produkt sozusagen vermarktet wurde. Die haben auch gehofft, damit auf sozusagen einen größeren Markt sich zu erschließen. Ich habe gerade gesagt, es sind keine Grafikdisplays, aber trotzdem gab es Grafik in dem Sinn, als man halt mit entsprechenden Sonderzeichen, irgendwelchen Strichen, schrägen Linien und so weiter, auf dem Bildschirm tatsächlich grafische Effekte erzeugen konnte. Also da gibt es sehr wohl auch grafische Spiele, wo irgendwelche Figuren sich über den Bildschirm bewegen, irgendwelche Raumschiffe irgendwie am Planeten stoßen und explodieren oder was auch immer. Das war alles damit machbar, mit dieser einfachen Grafik. Es gab tatsächlich kollaboratives Arbeiten in dem Sinn, dass die Benutzer Nachrichten austauschen konnten, und zwar sowohl über sogenannte Message Boards, also quasi wie E-Mail, also Nachrichten oder Foren, wie man es heute nennen würde, ja. Eigentlich ein soziales Medium, und Chatrooms, in denen man einfach Live-Nachrichten austauschen konnte. Und ich habe es schon angedeutet, es gab ziemlich viele Spiele dafür, für das System, was das auch so zum gewissen Suchtfaktor geführt hat. Wenn Sie sich vorstellen, wie gesagt, wir sind in den Anfang der 70er Jahre, dass es dort Rechnerräume gibt, wo die Leute eben ja, Multiplayer-Spiele zum Beispiel spielen können. Also sich zum Beispiel gemeinsam durch irgendein Labyrinth bewegen. Das kann ich nicht ganz so toll vorstellen wie die Grafik heutzutage in irgendwie den Online-Spielen, aber trotzdem hat es den gleichen Suchteffekt zu einem gewissen Grad. Also man sieht, was da passiert, im Wesentlichen über Textnachrichten, ganz einfache Symbole, aber immerhin. Wie gesagt, das ist bis 86 als Produkt vermarktet worden, und das Schöne ist, es hat so einen großen Fankreis, dass Sie heute noch sozusagen live auf das System zugreifen können. Ich habe jetzt gerade, bevor ich hergegangen bin, nochmal das CyberOne.org aufgerufen, um sicherzugehen, dass die URL stimmt, und da waren gerade 46 Leute eingeloggt. Also das System wird emuliert und nach wie vor betrieben. Da kann man also gerne auch zuschauen und einen sehr realistischen Eindruck davon kriegen, wie so ein System läuft. Ja, das war wie gesagt gedacht als ein Prototyp oder als eine Blaupause für ein System, das möglicherweise dann in den amerikanischen Schulen im großen Maßstab eingesetzt wird. Die Sprache Tutor ist eigentlich sehr elegant, weil sie wirklich genau auf den Anwendungszweck ausgerichtet ist. Man sieht, dass das im Prinzip nichts als eine Umsetzung von solchen Frames ist, wie wir es vorher gesehen haben. Aber es ist eine rein deklarative Sprache. Natürlich kann man da drin auch klassischen Sinn programmieren, Fallunterscheidungen machen, mit Formeln irgendwas ausrechnen. Aber Sie sehen, hier wird eine Mathematik-Unit geschrieben, @205, das heißt in der Zeile 2 an der Position 5, also das ist alles in Zeilen und Spalten organisiert, write, schreibe also diesen Text raus, answer these problems, und dann kommt irgendwie eine Leerzeile, 3 plus 3 ist gleich wieder eine Leerzeile, 4 mal 3 ist gleich. Also das wird dadurch hingeschrieben. Und dann wird hier gesagt, ein Arrow in der Zeile 4 an der Spalte 13. Also 1, 2, 3. Da drüber war eine frei, das war schon die zweite, dritte, vierte. Und da, also dahinter, kommt der Pfeil. Und dort unten der gleiche Pfeil auf der Zeile 6. Und die Answer wird hier, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht ganz genau, was das, welche Zahl das ist. Ich vermute mal, dass das einfach die Zeile ist, in der die Antwort, nein, das ist die vorgegebene Antwort, klar, die vorgegebene Antwort für diesen Pfeil. Also da hinten wird es reingeschrieben, und 3 plus 3 ist gleich 6, genau, 4 mal 3 ist 12. Und damit wird sozusagen abgeglichen, ist die Antwort richtig. Da kann ich auch mit if then else unterscheiden, wenn die Antwort richtig ist oder falsch ist. Also eine relativ simple Sprache, die sehr einfach und deklarativ war. Das System ist evaluiert worden, weil man ja wollte, dass man das im großen Maßstab einsetzt, ein ähnliches System. Man hat festgestellt, dass es kein, also die Ergebnisse damals, nach einem Artikel, den ich da gefunden habe, haben gesagt, dass es keinen wirklich signifikanten Unterschied zwischen Lernen mit diesem System und dem traditionellen Klassenzimmerlernen gibt. Man hat auch keine allzu hohe Dropout-Rate gehabt, das heißt, die Leute nicht allzu häufig abgebrochen haben. Die Akzeptanz war akzeptabel, also war nicht wirklich so, die Leute ganz begeistert waren. 70% der Studenten haben das System außerhalb der Unterrichtszeiten benutzt. Das kann man sich gut vorstellen, warum das so ist. Was aber wahrscheinlich nicht wirklich thematisiert worden ist. Ich meine, diese Spiele und das Multi-User-Chatten und so weiter ist natürlich extrem verführerisch, dass man das tatsächlich nutzt, was also nicht unbedingt heißt, dass das fürs Lernen und den Unterricht was bringt. Die Lehrer haben tatsächlich schon irgendwie gesagt, sie möchten mit dem System wieder arbeiten, aber das kennt man ja, kennen wir von allen unseren Studien, die wir auch machen, wenn man irgendjemandem ein schönes neues System zeigt und fragt, würdest du das einsetzen, dann sagen alle in ihrer Begeisterung zunächst mal ja. Insofern ist das 88% jetzt auch wirklich nicht so enthusiastisch, dass man daraus viel ziehen kann. Und es ist immerhin schon ein sehr skeptischer Eindruck entstanden, dass 83% der Studenten gesagt haben, nein, sie wollen nicht alleine von dem System unterrichtet werden. Also ein Unterricht, ein ganzes Fach, zum Beispiel Mathematikunterricht in irgendeiner Klasse in der Schule ist nicht ausreichend, wenn man bloß das System zur Verfügung hat. Man braucht was anderes, man braucht einen Lehrer, man braucht einen menschlichen Tutor. Insofern ein bisschen ein ernüchterndes Ergebnis schon. Es ist auf das Plateau aufgesetzt zum gewissen Grad ein weiteres Projekt gelaufen, das nannte sich Ticket. Ist im Prinzip eine andere Institution, eine andere Basis, aber auch aus der gleichen Quelle finanziert worden vom amerikanischen Staat. US-amerikanischen Staat ist also ein bisschen später, 71 bis 77. Ticket steht für Time Shared Interactive Computer Controlled Information Television. Der Gedanke war da sogar schon ein bisschen mehr auch Richtung Massenprodukt, dass man sagt, man will sich ja letztlich vorstellen, dass das in Haushalten vielleicht genutzt wird für Fernlernen, dass es zu günstigen Preisen in den Schulen eingesetzt werden kann. Dementsprechend haben wir jetzt keine futuristischen Plasma-Displays oder sowas eingesetzt, sondern klassischen Fernseher, damals noch meistens die günstigeren Schwarz-Weiß-Fernseher, sehen auch so ein schönes altmodisches Fernseherdesign. Und die Geräte selber hatten einen Formfaktor, wie man vielleicht vom Commodore 64 oder so bei uns kennt, also eine Tastatur mit eingebauten Rechner und sonstiger Elektronik, um den Fernseher ansteuern zu können. Da ist relativ viel Geld reingegangen. Also damals war der Dollar richtig viel Geld wert. $1 Million war im Gegensatz zu heute kein Kleingeld, sondern was gekostet hat. Sie haben 60 Millionen in diese beiden Projekte, Plato und Ticket, gesteckt. Wobei der Unterschied ein bisschen auch der ist, dass Ticket mehr an erwachsenere Lernende, insbesondere an Fernlernen, zweiten Bildungsweg und sowas orientiert war, aber dann eben auch in Grundschulen ausprobiert worden ist. Es gab übrigens im Sinn von Multimedia und Interaktion schon verschiedene Versionen. Also erstens mal gibt es das mit dem Farbmonitor, was im Farbfernsehen war, zu dem Zeit gerade so ein bisschen dabei, eine Standardtechnologie zu werden. Es gab einen Lichtgriffel. Das ist eine interessante Technik, die nur mit den Röhrendisplays funktioniert. Sie wissen ja, dass das Bild auf so einem Fernsehbildschirm durch so einen Elektronenstrahl aufgebaut wird, der die so zeilenweise den Bildschirm abtastet oder absucht, wie man es sehen will. Und der Lichtgriffel ist im Prinzip ein Stift mit einer lichtempfindlichen Spitze, der es mitkriegt, wenn dieser, oder mit einer Spitze jedenfalls, das mitkriegt, dass wenn dieser Elektronenstrahl vorbeikommt, das heißt diesen Blitz, wenn der Elektronenstrahl ihm passiert, und wenn man das ordentlich synchronisiert, das Fernsehsignal, weiß, wann das gestartet ist und den Zeitpunkt hat, wann das den Griffel streift sozusagen, dann weiß man, wo der Griffel war auf dem Bildschirm. Dementsprechend kann man also elektronisch die Position ermitteln, was natürlich viel billiger ist als irgendwelche Touchscreens. Also auf eine uralte Technik, um Grafikdisplays zu machen. Übrigens, es ist natürlich, wie man im Bild sieht, tatsächlich schon ein echtes Grafikdisplay, wenn es am Fernsehmonitor natürlich kein so großes Problem mehr ist. Dementsprechend konnte man auch Videos einbinden, allerdings nur in der Form, dass man eben an dem Fernsehgerät noch meinen eigenen Videorekorder dran hatte, wo man Videos dann eben abgespielt hat, szenenweise, und dann eben in den Lektionen drauf Bezug genommen. Aber immerhin, also wir haben ein interaktives System, wir haben Video, wir haben Grafik, wir haben sogar, können zeigen in die Grafik rein, also schon sehr für seine Zeit technisch sehr fortgeschritten. Man hat genau das Keyboard, man hat das hier gesehen, dass da rechts so ein eigenes spezielles Keyboard gibt. Also das ist da, wo man eigentlich einen numerischen Tastenblock vermuten würde, der ist aber in dem Fall links. Ist da rechts noch ein eigenes Keyboard, das heißt, das ganze Keyboard-Layout war daraufhin optimiert, dass man eben mit dem System schnell und elegant interagieren kann. Hier sind ein paar von diesen Tasten erklärt, also zum Beispiel Help war hier eine Hardkey-Taste sozusagen, wo man wirklich sagen kann, ich kann mir jederzeit Hilfe holen, das zu erklären. Rule ist eine eigene Taste, also ich kann mir die Regel, die dahinter steckt, erklären. Es gibt eine Beispieltaste, ich kann also immer ein Beispiel mir zeigen lassen. Mit der Praktikumstaste oder Practice-Taste kann ich mir Testfragen dazu, mit denen ich mein Wissen überprüfen kann, abrufen. Und ich kann sozusagen den Schwierigkeitsgrad umstellen hier mit Easy und Hard. Kann ich also schwerere und leichtere Versionen der gleichen zu lernenden Regel mir vorstellen. Es gibt noch eine ganze Reihe anderer Tasten, wie zum Beispiel das aktuelle Lernziel anzuzeigen, vorwärts zu gehen, es zu überspringen, rückwärts zu gehen, solche Dinge. Wieder von vorn anzufangen, also so Steuerungsfunktionen. Also ich habe auch die Quelle noch mal angegeben, das ist auch vom amerikanischen Erziehungsministerium archiviert. Wenn man die Dokumentnummer nach der recherchiert, müsste man da ein schönes altmodisches Dokument über Ticket finden. Ja, wie schaut das aus? Also das sind wirklich auch wieder so Frames eigentlich. Das heißt, hier zum Beispiel wird das Konzept des Zahlenstrahls erklärt und in dem Fall gibt es nicht viel dazu zu sagen, weil das einfach bloß eine Erklärung ist und man kann eigentlich bloß mit der Pfeiltaste zum nächsten gehen. Das ist eine ganz anderer Lernstoff, wo es also um Deutsch sozusagen, also um Sprache geht, in dem Fall natürlich um Englisch. Was macht eigentlich ein Gedicht aus? Kann man denn irgend, fällt einem was ein, was charakteristisch ist für ein Gedicht, also zum Beispiel Rhythmus. Hier geht's, sieht man schon, dass da schon ein bisschen mehr gibt. Da gibt es also vorwärts, rückwärts und eine Wiederholung der ganzen Einheit. Hier noch weitere Beispiele aus dem Grammatikunterricht zum Beispiel. Da haben wir wirklich solche, wirklich eine Regel, wo man die Regel zunächst mal verstehen muss und dann ein Beispiel und ein Praktikum dafür. Komischerweise auch da wieder Rechtschreibfehler in den Beispielen drin. Fragen Sie mich nicht, wieso das so ist, gerade im Grammatikunterricht eigentlich peinlich. Da wird also erklärt, was ein Pronomen ist, das sich eben auf irgendwas bezieht. Und dann hier als Beispiel dazu gibt es ein grünes Pronomen, das sich eben auf die blau markierten Bestandteile des Satzes bezieht. Neither John nor Henry brought his coat to the ball game. Also das kann, bezieht sich auf John Henry, das his. Und jetzt kommt da unten ein Beispiel von der Klasse Easy ist es, Seite Nummer 3, Seite 1. Several of the mechanics brought his tools. Und dort ist jetzt eine Aufgabe, das entsprechend zu korrigieren. Also in dem Fall stimmt es einfach, sieht man, ist auch explizit angedeutet hier, doesn't agree in number with its referent. Das heißt, da stimmt die Zahl nicht, wird in die Mehrzahl gesetzt. Das heißt, ich muss jetzt diesen Satz editieren, um das zu reparieren. Das ist relativ ausgefeilt und man sieht schon, dass diese Beispiele, diese Übungen und diese Regeln gibt. Das heißt, es gibt so Kategorien von Bildschirminhalten und dafür ist eine ganze Theorie entwickelt worden. Das ist die sogenannte CDT, die Component Display Theory von David Merrill aus den 80er Jahren, die bis in die 90er Jahre immer wieder weiterentwickelt worden ist und auch durchaus noch eine gängige Theorie fürs Design von Lernumgebungen ist. Das Entscheidende ist dort eigentlich ein Arsenal von Präsentationsformen. Also haben wir gerade gesehen, Regeln, Beispiele, Übungsaufgaben, die Wiederholung auch von Übungen. Und im Prinzip geht es darum, dass man möglichst viele dieser Präsentationsformen für den bestimmten Stoff abarbeiten muss, um damit eine entsprechende Lerntiefe zu erreichen. Wobei die genaue Kombination von Präsentationsformen abhängig ist davon, was man erreichen will. Und dafür wird der Lernstoff sozusagen eingeteilt entlang dieser zweidimensionalen Matrix. Da geht es um den Inhalt. Das ist auch was, das wir eigentlich schon an verschiedenen Stellen der Vorlesung getroffen haben, ganz am Anfang, als um Gedächtnisstrukturen zum Beispiel ging, also solch ein reines Faktlernen, reines Faktum, eine Tatsache, solch ein abstraktes Konzept lernen, solch eine Vorgehensweise lernen oder ein Grundprinzip. Und dann ist die Frage, wie gut muss ich das können? Muss ich es einfach bloß irgendwie wiedergeben können, mich daran erinnern? Muss ich es selbst einsetzen können oder muss ich in der Lage sein, sowas selbst rauszufinden? Also das Härteste ist, ganz rechts oben, dass ich ein neues Prinzip finden können muss. Und das Schwächste, was es gibt, ist, dass ich mich an eine simple Tatsache, vielleicht eine Zahl oder ein Wort oder so, wieder erinnern muss. Und dementsprechend ist da eine große Vielzahl natürlich an Zwischenelementen. Sie sehen ja, was sonst an Kombinationsmöglichkeiten da ist. Und je nachdem, machen natürlich mehr oder minder viele Präsentationsformen Sinn. Also zum Beispiel die Regeln groß zu präsentieren, macht natürlich vor allem beim fortgeschrittenen Content Sinn. Beim Fakten ist das sehr einfach das zu präsentieren. Brauche ich nicht wirklich eine Regel, reicht eigentlich ein Beispiel und Wiederholung. Und dementsprechend gibt es hier sozusagen eine Anleitung, für welche Art von Komplexitätsstufe ich welche Präsentationsformen dann tatsächlich am besten einsetzen soll. Das Ganze ist weiterentwickelt worden und, wie gesagt, immer noch so ein bisschen in Diskussion. Es hat nicht nur mit Ticket zu tun, also das ist eigentlich eine Theorie, die auf das Ticket angewendet wurde. Das wäre so ein Beispiel für eine CDT-Lesson sozusagen, eine CDT-Lerneinheit, die nicht mit irgendeinem technischen System gemacht wird, sondern einfach mit Karteikarten. Da heißt es also, Inhalt ist Erfindung des Mikroskops oder Geschichte des Mikroskops. Die werden also komischerweise auswendig lernen, diese Details. Und use the following cards for drill. Also wirklich sehr klar, drill and practice. Und es ist so gedacht, wie man es mit Vokabellernkarten auch so kennt. Man soll die Karten vorder und Rückseite beschriften und durcheinander mischen und immer wieder sich die Fragen stellen und schauen, ob man die Antwort rauskriegt, was oder die noch weiß, was bekannterweise für so Faktenlernen natürlich eine sehr effektive Lerntechnik ist. Und das wird dort oben beschrieben. Das ist also jetzt so ein eine Practice-Einheit quasi nach CDT, die nichts mit Ticket zu tun hat. Naja, zurück zu dem Ticket. Das ist auch evaluiert worden, das System, nach wirklich massiven Einsatz von dem Educational Testing Service. Es ist so, dass man beweisen konnte, dass sowohl der Mathematik als auch der Englischunterricht, dann haben wir etwas Beispiele gesehen, angeblich signifikante Fortschritte oder signifikante Verbesserungen im Vergleich zum klassischen Unterricht im Klassenzimmer geliefert hat. Allerdings nur bei denen, die tatsächlich mit den Ticketkursen zum Ende gekommen sind. Und da ist der Pferdefuß, das nämlich um die 50% Abbrecherquote war, bei den Mathematikkursen sogar über 80% Abbrecherquote. Und dass letztlich es auch so ist, dass auch bei den Mathematik, beim Mathematikunterricht das Feedback von den Studierenden war oder von den Schülern war, dass sie traditionellen Unterricht dem Ticketkurs vorziehen würden. Und die Lehrer haben sowieso Bedenken gehabt gegenüber dem System, was jetzt wieder verständlich ist, weil natürlich jedes System, das irgendwie so im Verdacht ist, einen Beruf zu rationalisieren, wegzurationalisieren möglicherweise, natürlich auch schlechte Akzeptanz findet. Also was ich damit erzählen wollte, warum ich das so ausführlich darstelle, ist, dass die ganze Geschichte des E-Learning sozusagen schon einmal in relativ frühen Jahren ziemlich weit getrieben worden ist, bis dahin, dass man kurz davor war, das massiv mit staatlichen Mitteln einzusetzen, dass es auch relativ sauber evaluiert worden ist und dass dabei aber eben doch eine ganz deutliche Grenzen des ganzen Ansatzes zu erkennen waren. Es ist ja nicht so, dass E-Learning dann nicht in den Schulen stattgefunden hätte. Also es hat sich ja dann was ganz Dramatisches nochmal getan. Nämlich, wir haben ja jetzt gerade gesehen, mit Ticket waren wir so Ende der 70er Jahre. 1977 ist der Apple II auf dem Markt. Apple I war natürlich vorher, aber der Apple II war der, der den großen Stückzahlen erreicht hat, auf den Markt gekommen, der damals 1300 US-Dollar gekostet hat. Das klingt für uns jetzt nach wenig, wenn wir sagen, 1000 Euro. Das stimmt natürlich nicht. Das waren damals irgendwie 5000 Mark oder so, weil der Wechselkurs ein ganz anderer war. Aber also der Dollar war einfach viel, viel, viel mehr wert. Also insofern war es nicht so billig, das System, aber trotzdem in einem Bereich, dass es eben in Schulen massiv eingesetzt worden ist, dass es eben Rechnerräume in Schulen gab, später dann ein bisschen weniger mit den Apple-Systemen und dann mehr mit PCs. Aber zunächst mal war eben der Apple II und es gab ja dann auch noch den Apple IIe, den Education-Version davon. Das waren Systeme, die wirklich im Schulbereich sehr, sehr weit verbreitet wurden. Und natürlich sind dort programmierte Unterweisung und Simulationsprogramme von Lehrern geschrieben worden, von Firmen geschrieben worden, an die Schulen verkauft worden. Und das hat sich schon zum gewissen Grad parallel zum normalen Klassenunterricht etabliert. Das ist absolut nicht von der Hand zu weisen. Aber Sie kennen es ja selber aus Ihrem eigenen Unterricht, dass, so, dass es jetzt wirklich in der Schule sich fest verankert hätte, war es dann auch wieder nicht, sondern es ist mehr so ein Nebenschauplatz in der Schule geblieben. Ja, wir sind jetzt in den 80er Jahren ungefähr. Da gab es auch wieder eine neue Welle, was die Lernsysteme betrifft. Allerdings in einem Bereich, der gar nicht mehr so oft die Schulen betroffen hat, weil man in sozusagen im gewissen Sinn ins High-End von Lernsystemen vorgedrungen ist. Und das entscheidende Stichwort dabei ist intelligent, Intelligent Tutoring Systems. Das sind Systeme, die nun auch von der Lerntheorie her eine ganz andere Idee verfolgen, jetzt nicht mehr bloß auf, oder so wie es vorher war, eben auf Praxis, auf Üben, auf Behaviorismus ausgerichtet sind, sondern die davon ausgehen, dass Lernende eben sich ihre Konzepte aufbauen, dass man in diese Schemata eben sozusagen neue Schemata einfügen muss. Dementsprechend müssten die Systeme natürlich auch in der Lage sein, diese Schemata zu erklären, zu verstehen, müssen irgendwie auch verstehen, was denn der Lernende zurzeit für Probleme hat, müssen es adaptiv sein an den Lernenden. Und das passt also ganz wunderbar mit dem zu der Zeit aufkommenden Trend der künstlichen Intelligenz. Und solche intelligenten Tutorsysteme, wie wir sie auch in der Vorlesung bei den Typen von Systemen kennengelernt haben, passend zum Kognitivismus, sind hier mal aufgelistet. Man sieht, die Jahreszahlen bewegen sich über eine relativ lange Zeit, also von 79 bis 99 sind diese Publikationen, aber der Schwerpunkt also in den 80er Jahren. Ich glaube, über Buggy habe ich irgendwo schon mal bei dem entsprechenden Kapitel Beispiele gehabt. wo es darum geht, Mathematik zu lernen. Scholar war ein ganz berühmtes System, wo man in dem Dialog mit dem Lernenden, mit dem natürlichsprachlichen Dialog, sich über Geografie unterhalten konnte und dabei was lernen. Gaidon ist auch ein ganz berühmtes System, ein medizinisches System, bei dem es um Diagnose von Krankheiten geht, auch mit einem natürlichsprachlichen Dialog. Und also bis dahin geht, das ist auch wirklich so passiert, dass das dann in Arztpraxen eingesetzt wird und insbesondere in der Ausbildung von Ärzten eingesetzt wird. Und hinter diesen Systemen steckt natürlich immer eine große Menge Wissen. Das ist in dem Fall kodiertes Wissen im sogenannten Expertensystem, also das Gaidon basiert auf dem Expertensystem Meissen. Und das ganze Konzept eines Expertensystems ist eben auch in den 80er Jahren entstanden, also solche Dinge, Programmiersprachen wie Prolog, mit denen man also mit Logik sozusagen programmiert, Schlussregeln den Systemen gibt, mit denen sie ableiten können. Das sind so die Zeiten, über die wir reden, ganz viel in AI-Sprachen, also in Prolog und Lisp geschrieben. Das ist jetzt aus dem, Sie können auch den Artikel im Internet finden, über Meissen Rules und ein Beispiel halt einfach dafür. Man sieht, also da oben geht's, wird das eingeordnet, was das für Regeln sind. Man sieht schon den Zahlen da, 577, 578, dass es wirklich eine sehr große Regelbasis ist. Und man sieht, die Regel ist eigentlich wirklich so eine Hornklausel, würde man vielleicht sagen, als Logiker. Also es gibt Vorbedingungen und dann eine Schlussfolgerung und die sind mit und verbunden. Und es geht grundsätzlich hier um Hirnhautentzündung und bestimmte andere Rahmenbedingungen, also insbesondere, dass man eben keine Bakterien irgendwie findet in der Bakterienkultur im Abstrich, aber trotzdem die Infektion bakteriell ausschaut und dass es eine Brandwunde vorliegt. Und also den Detail, wie jetzt diese Viecher heißen, die da gefunden werden oder später gefunden werden, das will ich jetzt auch nicht im Detail eingehen. Auf jeden Fall ist das eine spezielle Komplikation, dass bei Brandwunden irgendwie zuerst mal ein Desinfektionseffekt durch den Brand vorliegt und dass nach ein paar Tagen diese Organismen eben sozusagen unterhalb der Oberfläche dieses Brands tatsächlich aktiv werden können. Und das ist ein typischer Fall, wo man eben in dieser speziellen Kombination möglicherweise nicht dran denkt, dass die Infektion und die Brandwunde was miteinander zu tun hat. Dementsprechend, was das man unbedingt eben in die Ausbildung einbringen muss oder auch vielleicht einen praktizierenden Arzt erinnern muss, wenn er jetzt einen Patienten hat, bei dem die entsprechenden Anzeichen da liegen, dass er auch nochmal fragt, ob denn irgendwie oder überprüft, ob irgendwelche Brandwunden vorliegen. Und das ist so ein Dialog, der dann daraus wird, das ist wirklich natürlich sprachlich. Also da wird wirklich gesagt, was man zu tun hat. Und es wird jetzt zum Beispiel hier ein Fettdruck gezeigt, was der Lernende oder der Benutzer sozusagen eintippt. Und der fragt jetzt zum Beispiel, wieso ist es denn überhaupt relevant, dass der Patient eine Brandwunde hat oder dass der Patient mit einer Verbrennung zu tun hat. Und hier wird eben dann die Regel ganz kurz erklärt. Dann kann ich mit Help, kann ich mir Hilfe holen, was ich denn jetzt tatsächlich machen kann, was ich jetzt machen soll. Und kriege dann wirklich schrittweise Anweisungen, zum Beispiel so herausfinden, was ist das denn jetzt eigentlich für eine Infektion, eine bakterielle, eine Pilz- oder Vireninfektion und so weiter. Die Regel schlägt nur zu, wenn es eine bakterielle Infektion ist. Dementsprechend wäre das schon ein Ausschluss. Dann werde ich ganz konkret nach den Leukozytenzahlen gefragt, wenn es richtig übersetzt und so weiter. Das heißt, ich werde wirklich durch den Diagnoseprozess natürlich sprachlich durchgeführt. Ein Beispiel für ein System, das auf Expertenwissen beruht. Ein anderes, was auch so ganz typisch natürlich sprachlich ist, wie das in diesen Systemen gängig war, der Geotutor, Let's Talk About Western Canada, sagt der Student. Und natürlich werden dort bloß Stichworte rausgegriffen und die triggern entsprechenden Fragen. Also zum Beispiel, was ist eben die Hauptstadt von British Columbia? Und das ist ein typischer Fehler, das ist zwar die größte Stadt in der Gegend, Vancouver, aber die Hauptstadt ist Victoria. Was auf Vancouver Island liegt, aber der Student hat keine Lust, darüber weiter zu reden, sondern redet lieber über das Skigebiet. Naja, man sieht schon, dass da immer wieder Fragen gestellt werden, wo ist denn Banff in Rocky Mountains, das ist richtig, ist in British Columbia, in Alberta, kennst du die Bevölkerungszahl? Und irgendwann kommen sie dann tatsächlich auch auf Victoria ins Gespräch und vielleicht kommt sogar noch mal raus, dass das wirklich die Hauptstadt ist. Nochmal wieder raus, da oben stand es ja schon. Also man sieht schon, es sind zwei verschiedene Dinge, die da eine Rolle spielen. Das eine ist dieser natürlich sprachliche Dialog, was ganz typisch für diese KI-Systeme ist, wo man versucht, eine möglichst natürliche Interaktion zu schaffen. Und andererseits eben dieser Rückgriff auf eine ganz große Wissensbasis. Und damit ist so der Extremfall eigentlich von Adaptivität an den Studierenden, dass er das Gefühl hat, es wird sozusagen direkt auf ihn eingegangen. Was in der gleichen Zeit auch passiert ist, wir sind jetzt eigentlich historisch schon drüber raus, was man nicht vergessen darf, ist, dass natürlich Experimentierumgebungen auch erste gebaut worden sind. Das ist haben wir auch erwähnt in der Vorlesung, papert 68 schon und da ganz lang dran weitergearbeitet, bis quasi heute kann man sagen. Er ist ja ein Lego-Fellow und hat die Mindstorms-Serie von Lego mit betreut und entwickelt, die auch nach seinem Buch benannt ist. Der hat mit Logo, der Programmiersprache Logo, einen ganz wesentlichen Pflock sozusagen eingeschlagen in die Geschichte des Lernens. Also diese kleine Schildkröte, der man so einfache Befehle geben kann, wie sie soll einfach vorwärts gehen, sie soll sich drehen. Und der man natürlich auch Regeln beibringen kann, zum Beispiel um ein Polygon mit n Seiten zu machen, also der Parameter für die Seitenzahl ist Sides, muss ich Folgendes machen, ich muss wiederholt mich um Sides vorwärts bewegen und mich um 360 Grad geteilt durch Size vorwärts bewegen, also um die Länge, das ist die Seitenlänge, zweiter Parameter, und um 360 Grad geteilt durch die Eckenanzahl oder Kantenanzahl drehen. Und wenn ich das eben, fangen wir für ein Fünfeck, fünfmal gemacht habe, dann ist das Polygon fertig, das heißt Repeat zu Ende. Und jetzt kann ich also zum Beispiel ein Polygon mit fünf Ecken und 100 Seitenlänge zeichnen. Also extrem simpel und es ist auch für Schüler in sehr jungen Jahren sozusagen möglich, das ganz klar mitzuverfolgen. Diese Kröte da oben ist aus einem ganz modernen Logosystem, das hier auf dem Mac läuft, das habe ich irgendwie selber ausgeführt und den Screenshot davon gemacht. Das da oben ist ein Foto von Papert mit Studenten an einem total verrückten Prototyp, weil die nämlich natürlich mit Tangibles und physischer Interaktion schon gearbeitet haben, also die Kröten nicht bloß am Bildschirm zu haben, sondern wirklich auf dem Tisch oder auf dem Boden laufen zu lassen, in dem Fall mehr auf dem Boden. Und das hier ist ein bisschen modernes Museumsstück sozusagen, Nachbau von diesen. Man sieht schon relativ groß gewesen, von diesen Schildkröten, mit denen dort interaktiv gespielt wurde. Das heißt, das Ding kann man programmieren und das fährt dann auf dem Boden, auf dem Tisch rum. Und wenn man zum Beispiel dieses Programm dem mitgibt, dann ist es in der Lage, eben genau ein Fünfeck abzufahren. Und ich glaube, es hatte sogar einen Stift in einer Version, wo es das dann auch wirklich zeichnen kann. Da sind wir eigentlich schon wieder raus aus dem kognitivistischen Ansatz und sind mittendrin in dem, was wir konstruktivistisch genannt haben, nämlich, dass man eigentlich eine Umgebung schafft, in der man Erfahrungen sammeln kann, in der man einfach experimentiert und damit was lernt. Zum Beispiel, was eine Prozedur ist und zum Beispiel, was eigentlich die Basis sozusagen für ein gleichmäßiges Vieleck in der Geometrie ist. Auch ein klassisches Beispiel in dem Bereich der Simulationen, man sieht schon an den Fensterchen, wenn man sich so ein bisschen da auskennt, dass das die alte Version vom macOS ist, also nichts Mac 10, macOS 10, sondern wahrscheinlich Version 6 oder 7 oder sowas. Das war GenScope, wo es um die Simulation quasi von ja, Vererbungsvorgängen gibt. Also man hat da nette, lustige Drachen, die man miteinander kreuzen kann. Und am Ende kann man eben beobachten, wirklich, was in den Chromosomensträngen sozusagen veranlagt ist, also welche, also zum Beispiel welche Farbe die haben, ob sie Flügel haben oder nicht. Und kann wirklich hier die Meiose sozusagen verfolgen, wie die beiden Geninformationen übereinander gelegt werden und dann eine neue genetische Information zusammengesetzt und man dann sieht, was, wie das Tierchen dann ausschaut und man kann entsprechend die weiter kreuzen und was züchten zum Beispiel. Also ihr habt eine Aufgabe, vielleicht eben ein bestimmtes bestimmten Drachen mit bestimmten Eigenschaften zu kriegen und muss das einfach probieren. Also in dem Fall werden Sarah und Jordan, das sind die beiden da oben eben gerade gekreuzt. Also auch ein System, das sehr schön eigentlich versucht hat, Labor sozusagen nachzubauen. Also macht ja auch wirklich Sinn, weil das wirklich zu beobachten, es ist irgendwelche Tierchen zu züchten, das dauert ja alles viel zu lang, weil die erstmal groß werden müssen. Bei den Drachen dauert es bestimmt besonders lang. In dem Fall ist also wirklich ein sinnvolles Labor, ein sinnvolles Experiment. Online-Learning haben wir auch dann sozusagen so ein bisschen als einen fast aktuellen Trend gesehen, dass die, dass man eben nicht im ja, sozusagen alleine vor seinem Rechner sitzt, sondern dass man im Netz lernt, also eine Community sozusagen aufbaut. Das hat man zum gewissen Grad schon in dem Plato-Projekt gesehen, dass es dort also vernetzte Rechner gab, die gemeinsam irgendwie sozusagen die Lernumgebung bereitgestellt haben. Das hier ist CalCampus, die es heute noch gibt, also calcampus.com kann man nach wie vor aufrufen und anschauen, was die machen. Das ist ein Online-Campus im Internet, die tatsächlich immer noch Lernangebote, Lehrangebote bereitstellen, recht erfolgreich. Die sind insofern ein Pionier, die gibt es schon seit 1982 und die haben 1985 angefangen, über viele Jahre weg, mit Commodore 64 Rechnern und dem sogenannten Quantum Link Netz eine Quantum Link Community aufzubauen. Also ein Netz, das auch auf die Ferne funktioniert hat, mit dem man nun die Commodore-Rechner sozusagen da zusammenschalten konnte und Fernlernen in der Gemeinschaft betreiben konnte. Also die Aufgaben von der Schule ausgestellt werden, man die Aufgabenlösungen einreicht. Also ein bisschen so, wie sie es jetzt mit dem Moodle hier zum Beispiel und unserem Univerks und ähnlichen Systemen kennen. Was einen heutzutage ein bisschen irritiert vielleicht, insbesondere in Ihrem Alter, ist, dass da die Rede von einem Quantum Link Network ist und dass Sie dann später auf Apple Link, auf America Online und CompuServe umgestellt haben oder auch die unterstützt haben. Das ist, wie gesagt, heutzutage schwer vorstellbar, aber sowohl AOL als auch Apple Link als auch CompuServe waren physisch getrennte Netze. Das heißt, in dem Moment, wo ich mir eine Subscription zu AOL gekauft habe, habe ich mich von zu Hause mit meinem Modem, mit den AOL-Rechnern verbunden und war in AOL und sonst nirgends. Und wenn ich was von CompuServe wollte, dann war ich darauf angewiesen, ob vielleicht irgendwo hinter den Kulissen meine Brücke ist, dass jemand CompuServe-Inhalte in AOL einspeist. Aber in der Regel war das einfach nicht so, sondern es waren einfach getrennte Systeme. Und dementsprechend haben die eben Kooperationen mit den großen Netzbetreibern gehabt, die nun eben solche Modem-Einwahlmöglichkeiten vorgesehen haben für die Leute, die jetzt mit dem Rechner zu Hause saßen. Das hat sich 1995 natürlich dramatisch verändert und so wie wir es heute kennen, ist es völlig wurscht, bei wem Sie da eigentlich sind als Betreiber, weil das alles übers Internet sozusagen einheitlich gemacht worden ist. Das ist aber wie gesagt eine Entwicklung, die eben erst in den 90er Jahren eingesetzt hat. Vorher waren das völlig getrennte Systeme. Aber immerhin, das ist aus der Geschichtsseite von CalCampus und die sagen ganz stolz, dass sie die Ersten ist, bei denen über diesen Quantum Link Campus, der also 1985 schon angefangen hat, tatsächlich eine Online und ein Unterricht ist mit also der Verwaltung, also insbesondere dem Einreichen von und Benoten von Aufgaben, aber auch mit Realzeit-Unterricht sozusagen im Klassenzimmerstil. Das Besondere ist, dass man eben jetzt wirklich sozusagen die Technologie eingesetzt hat, um die Entfernung beim Fernunterricht zu überbrücken. Ja, jetzt sind wir allerdings tatsächlich schon ziemlich nah an dem, was wir heute haben. Also über die neuen Systeme brauche ich Ihnen nichts erzählen, die kamen tatsächlich überall vor. Es gibt ein Thema, das sich so ein bisschen auch durch die Geschichte durchzieht und das man an manchen Stellen mal so ganz kleines bisschen aufblitzen hat sehen, zum Beispiel bei Moodle. Die Lernumgebungen haben Sie jetzt ausführlichst angeschaut, und Kollaborationsumgebungen, den Übungen. Und da gibt es Moodle und da gibt es zum Beispiel in Moodle die Möglichkeit, fertige Lerneinheiten zu importieren, die standardisiert sind. Das ist auch was im Lauf der Jahre der Geschichte der Lernsysteme passiert ist, dass man immer wieder überlegt hat, wie kann ich denn dafür sorgen, dass ich den Content, die Inhalte, unabhängig halten kann von den Plattformen, dass ich nicht jetzt meinen Inhalt in zum Beispiel Tutor programmiere und dann eben eine Ausführungsumgebung für diese Sprache Tutor brauche, sondern dass ich das möglichst so halten kann, dass ich es in vielen Systemen einsetzen kann. Das ist grundsätzlich mal die Idee, sozusagen die Inhaltsautoren sozusagen zu trennen von der eigentlichen Technologie. Was am meisten gemacht worden ist, ist, dass man einerseits für die ausführbaren Inhalte versucht hat, standardisierte Techniken zu verwenden, was weiß ich, Java oder heutzutage würde man vielleicht viel mit JavaScript oder so machen, also Sprachen, die auf möglichst vielen Systemen zur Verfügung sind. Und vor allem, dass man natürlich, wenn man so eine Lerneinheit jetzt irgendjemand in die Hand drückt oder anbietet, dass es kaufen kann, dass damit klar wird, was das eigentlich für eine Lerneinheit ist. Das heißt, diese Lernressource muss entsprechend mit Metadaten versehen werden. Dann kann ich die in großen Archiven suchen, kann vielleicht eine Version auch suchen, die für meinen Rechner geeignet ist, kann finden, ob das überhaupt meine Anforderungen erfüllt, zum Beispiel richtige Ausbildungslevel, die richtigen Inhalte. So ähnlich wie in den Bibliotheksmetadaten, wo Sie ja zum Beispiel den Dublin Core Standard kennen, der versucht, Bibliotheksinhalte eben zu klassifizieren. Ich habe da so ein Bildchen, in dem die wichtigsten Abkürzungen mal vorkommen. Dort gibt es schwarze Texte und rote Texte. Die schwarzen, das sind Institutionen, Einrichtungen. Man sieht schon, dass die Stelle, an der sich eigentlich alle zusammengefunden haben und die Standards koordiniert, bei der IEEE ist, also diesem Internationalen Verband der Elektroingenieure, das sogenannte Learning Technology Standards Committee. Und es gibt eine ganze Reihe anderer Gruppen, die letztlich ihre Beiträge immer in irgendeiner Form bei dem LTSC dann sozusagen harmonisiert haben. Ganz wichtig das Aviation Industry Computer-Based Training Committee, AICC, weil die amerikanische Flugzeugindustrie, eben Luftfahrtindustrie, ganz stark auf E-Learning gesetzt hat, sehr früh und viele Materialien produziert hat und da auch verschiedene Hersteller einbezogen hat, deswegen Standardisierung gebraucht hat. Ich musste jetzt nicht alle wirklich durchgehen, also hier ist ein europäisches zum Beispiel auch dabei, die Ariadne, Alliance of Remote Instructional Authoring and Distribution Networks in Europe, von der EU-Kommission gesponsertes Projekt. Wichtigst vielleicht, was die produziert haben, und davon sind vor allem drei Dinge, also das CMI ist mehr so ein bisschen historisch und eigentlich vor allem in dem Bereich der Luftfahrtindustrie hat es eine Rolle gespielt, aber wird auch immer wieder eingesetzt. Was man am häufigsten trifft, sind SCORM und LOM und ein bisschen vielleicht manchmal noch das EML eigentlich, das nicht ganz, also vor allem SCORM und LOM. LOM heißt Learning Object Metadata und ist ein Metadatenstandard, der von der IEEE organisiert wurde. Was ist alles das, was Sie eigentlich so brauchen, um Lerneinheiten zu beschreiben, drin haben. Das ist im Prinzip eine XML-Datei, in der stehen solche Sachen drin wie der Lebenszyklus, also in welchem Zustand ist es denn, wird es noch weiter gewartet, ist eine Zwischenversion oder sowas. Es stehen insbesondere die technischen Anforderungen drin, es stehen die pädagogischen Charakteristika, also sprich für welche Altersgruppe zum Beispiel ist geeignet. Es stehen Zugriffsrechte, also Intellectual Property Rights, kostet es was oder nicht zum Beispiel, darf ich es weiterverbreiten, Bezüge zu anderen LOMs und dann eben natürlich verschiedene Arten von Annotationen, Klassifikationen. Das Ganze kann auch erweitert werden, das heißt, es gibt Metadaten, die nun die Möglichkeit geben, noch weitere Kategorien zum Beispiel zu schaffen. Also das ist ein ganz wesentlicher Standard. Man muss nicht so viel sich dabei merken, wenn man es im Zweifelsfall nachschauen kann. Aber wichtig ist, es ist ein Metadatenstandard, der speziell für Lernsysteme gedacht ist, für Lerneinheiten gedacht ist, die zu beschreiben. Und es ist XML-basiert und standardisiert. Und man arbeitet auch daran, das mit anderen Metadatenstandards, zum Beispiel dem Semantic Web Standard RDF, zu integrieren. Die EML möchte ich auch kurz erwähnen, wobei die aber nicht ganz so weit verbreitet ist, so wie ich das sehe. Aber vielleicht ein bisschen einen Eindruck zu kriegen, das ist ein Meta-Modell für diese Educational Modeling Language. Man sieht, was gibt es denn alles an Dingen in der Sprache, an Sprachkonstrukten. Ich kann zum Beispiel eine Gruppe beschreiben, also eine Gruppe von Menschen, unter anderem eine Lerner-Community. Ich kann eine Situation beschreiben, Interaktionen beschreiben, den einzelnen Lerner und kann Lernprozesse beschreiben, die nun der einzelne Lerner ausführt. Und den Lernenden beschreibe ich zum Beispiel über seine Fähigkeiten und seine Emotionen, denke ich, kann man da am ehesten sagen. Wieder ein bisschen weiter verbreitet ist das SCORM. Da hat man, die Abkürzung steht jetzt da nicht mehr drauf. Ich gehe nochmal kurz zurück. Hier steht die Abkürzung Shareable Content Object Reference Model. SCORM ist gut beworben, also wenn Sie auf die Webseite scorm.com gehen, dann sehen Sie, dass es da auch eine Firma gibt, die versucht von SCORM zu leben. SCORM hat tatsächlich jetzt wirklich den Anspruch, dass es ein Standardpaket sozusagen bereitstellt oder dass es die Lerneinheiten als Standardpakete bereitstellt, die man einfach so in eine Lernplattform importieren kann und dann ausführen kann. Das heißt, es gibt im Wesentlichen drei Teile, nämlich den Content anständig zu verpacken und zu beschreiben, was denn alles da drin ist. Das ist eine XML-Datei und natürlich das Ganze basiert auf irgendwelchen ZIP oder ähnlichen Verpackungs- und Kompressionsmechanismen. Dann gibt es einen Ausführungsanteil. Da geht es darum, dass das natürlich ausführbar sein muss und mit dem Lernmanagementsystem kommunizieren muss. Das ist in dem modernen SCORM tatsächlich komplett auf JavaScript bzw. der standardisierten Form ECMAScript gehalten, was auf fast allen Plattformen ausführbar ist. Und entsprechend gibt es auch Standard-Interfaces für die Interaktion mit Lernmanagementsystemen. Und Sequencing beschreibt sozusagen die Navigationsstruktur, wie ich mich jetzt in der Lerneinheit und anderen Lerneinheiten, wenn ich Anschlüsse dazu habe, bewegen kann. Das ist also ein Standard, der existiert und die Idee, warum dieses Bildchen da mit den vielen Dollars und den Uhren ist, dass ich sozusagen, wenn ich eine Lerneinheit kaufen kann, die in SCORM beschrieben ist und ein Lernmanagementsystem habe, das SCORM unterstützt, was die State-of-the-Art-Systeme alle tun, dann kann ich mir natürlich sehr, sehr viel Mühe und Arbeit sparen, wenn man sehr oft die Dinge immer wieder neu entwickelt, sagt, da schreiben wir doch ein Applet oder eine Flash-Animation oder so, um irgendwas zu illustrieren, während das eben, wenn ich da auf dem Standard mich bewege, plötzlich dieser Effekt ist. Irgendeiner auf der Welt wird es ja schon gemacht haben, hat es hoffentlich SCORM-compliant gemacht und ich habe eine SCORM-compliant-Plattform, dann kann ich das austauschen. Also insofern ist an der Stelle schon ein sehr großer Reifegrad eigentlich da. Klassische E-Learning-Einheiten kann ich auf die Art eigentlich sehr schön austauschen und installieren. Ja, das gibt also insgesamt vielleicht so ein bisschen einen Blick dafür, wo wir jetzt insgesamt stehen. Jetzt könnte man ganz lange über Trends reden. Ich habe ehrlich gesagt nur eine Folie zu den Trends mitgebracht, weil es sehr schwierig ist, darüber wirklich zu reden. Das ist auch noch eine Animation. Die stammt von der gleichen Seite, von der diese römischen Schiefertafeln am Anfang waren. Es ist eine Behauptung, die da steht. Ich weiß nicht, ob es wirklich wahr ist, aber so ein bisschen gibt es vielleicht doch das wieder, was in vielen Technologien passiert und was mit E-Learning möglicherweise auch der Fall ist im multimedialen Lern- und Lernsystem, dass wir eben Pionierzeiten hatten. Das wird hier 95 bis 96 angegeben. Sie haben jetzt aus dem Überblick, den ich da gemacht habe, wohl hoffentlich gesehen, dass die eigentlichen Pioniere noch viel, viel, viel früher lagen, also in den 60er Jahren, 70er Jahren. Dass man irgendwie so um die Jahrtausendwende rum, als eben alles an Online und neue Medien geglaubt hat, ist auch das E-Learning auf dieser Welle sehr gut mitgeschwommen und war wieder sehr modern. Es gab gleichzeitig mit dieser Dotcom-Blase auch eine erhebliche Enttäuschung. Und seit 2003, und das ist jetzt immerhin schon wieder fast 10 Jahre her, wird hier behauptet, dass es realistischen Einsatz von E-Learning gibt. So ungefähr ist es. Ich glaube, dass die tatsächlichen Verhältnisse, wie gesagt, anders sind. Ich glaube, dass es so eine Kurve schon vorher mal gab. Das hat man bei einem Platon-Ticket gesehen, wo man eben auch schon einen Boom hatte und eine Enttäuschung und danach doch wieder einen Einsatz, wenn Sie also an Plato-Ticket die Evaluationen und dann Verbreitung von sowas wie den Apple-Systemen, den Schulen, Apple II denken. Wie das jetzt hier gerade weitergeht oder nicht, das ist auch ziemlich schwierig zu beurteilen, weil eben auch die Frage ist, was man unter multimedialen Lern- und Lernsystem denn jetzt wirklich versteht. Da sind wir jetzt fast wieder am Anfangspunkt der Vorlesung zurück. Also jetzt haben wir gerade gesehen, für viele Leute ist E-Learning immer noch das Anzeigen von irgendwelchen Frames auf dem Bildschirm, bestenfalls von irgendwelchen natürlich sprachlichen Dialogen. Auch da ist es so, dass sich viel getan hat und ich hoffe, Sie haben es im Laufe der Vorlesung auch gesehen, es gibt sehr viele Firmen, die davon leben, dass man zum Beispiel die Bedienung von Excel oder irgendwie sowas, irgendwelche moderne Software auf die Art im Selbstlernen sich beibringen kann. Aber es gibt ganz viele andere Dinge eben auch noch, die zu multimedialen Lern- und Lernsystemen dazugehören. Eben zum Beispiel sozial gestützte Lern- und Lernformen. Das ist, denke ich, sehr offensichtlich. Ich habe Ihnen was über die massiven Online-Kurse erzählt, die experimentell durchgeführt werden. Wir haben selber mit Lernumgebungen gearbeitet. Es ist ganz sicher, dass die Erfahrungen, die Menschen alle jetzt mit sozialen Netzen machen, dass die natürlich irgendwie mit dem elektronischen Lernen sich überlagern in irgendeiner Form. Sieht man ja schon, dass ganz selbstverständlich irgendwie eine Medieninformatik-Facebook-Gruppe gibt und so. Dementsprechend ändert sich da vieles. Andere Trends haben wir auch gesehen, technische Trends zum Beispiel, Tangible Interaction, Integration in Lernräume, interaktive Tafeln und Tische. Das wird natürlich auch alles langfristig einfach schon in die Welt integriert und wird das Lernen verändern mit einer technischen Unterstützung. Insofern ist es mit Sicherheit so, dass es irgendwie wieder aufwärts geht mit multimedialen Lernsystemen. Welche Form das genau annehmen wird, keine Ahnung, das zeigt die Zukunft, aber ich meine, vielleicht haben Sie ja auch eine Idee dazu. Also ich möchte jetzt auch nicht mehr weiter groß erzählen drüber. Ich habe jetzt eigentlich zwei Dinge vor, wir haben noch ein paar Minuten, bevor die offizielle Zeit aus ist. Das eine ist, dass Sie vielleicht noch mal erzählen können, was Sie meinen, wie es weitergeht oder auch ganz allgemein vielleicht uns Feedback geben können, wie jetzt die Vorlesung war, wie die Übungen waren, ob das was da Gutes dran, was man vielleicht anders machen müsste, was vielleicht fehlt, was man irgendwie Ähnliches noch machen müsste. Und dann gibt es, glaube ich, noch ganz, ganz praktische Fragen, was die Klausur betrifft und solche Dinge, deswegen ist der Herr Mayer auch noch mal da. Insofern bin ich jetzt mit der Vorlesung mal ganz ruhig und bitte Sie jetzt noch mal drum, den Mund aufzumachen. Ich habe so viel geredet, das ganze Semester lang. Ja, gibt es denn Kommentare, Fragen? Sie können ruhig fragen, ob es eine Nachholklausur gibt oder so zum Aufwärmen. Ja, jetzt muss ich Ihnen schon die einfachsten Fragen in den Mund legen. Ja, gibt es eine Nachholklausur? Also es ist bei den Klausuren halt immer so, dass man da Räume finden muss. Und jetzt in der ersten Woche ist es schon schwierig genug für den Semesterferien. Und so ähnlich ist es auch wieder direkt, wenn das Semester angeht. Also es wird ein bisschen schon noch in der vorlesungsfreien Zeit drin sein, Ende März. Aber wir machen sozusagen zwei Klausurtermine. Und ich denke, in allen unseren Prüfungsordnungen ist es ja so, dass sie irgendwie keine großen Einschränkungen haben bezüglich Wiederholung oder so. Das heißt, sie melden sich halt für den Klausurtermin an, der ihnen terminlich am besten passt. Ja, was gibt es denn zu uns zu erzählen? Wir werden natürlich auch noch so eine Evaluation machen, irgendwie über das Forum oder so, denke ich, oder was auch immer jetzt für die Übungsleitung das praktischste Medium ist. Aber es ist jetzt sitzen wir gerade noch mal ein paar Minuten zusammen, vielleicht könnten Sie uns auch so noch Feedback geben. Ja?
Aber dass dieses Soziale immer noch sehr wichtig ist, dass sie es nicht ersetzen können. Also das scheint ja, dass es in vielen Studien...
Ja, ich denke schon. Also das kommt ja an vielen Stellen, kam das auch in der Vorlesung immer wieder raus. Und ich glaube auch diese Ergebnisse damit bei Platon und Tickett haben schon die Richtung gedeutet so ein bisschen. Wobei es natürlich die spannende Frage jetzt ist, nachdem ein großer Teil der jungen Leute in wesentliche Zeiten vor Facebook und Twitter und ähnlichen Sachen verbringt. Und das offensichtlich auch eine soziale Tätigkeit ist, natürlich. Ob das vielleicht auch so ist, dass dann das soziale Erlebnis computervermittelt stattfindet zunehmend. Also ich denke, Sie gehören immer noch zu einer Generation wahrscheinlich, die daran gewöhnt ist, sich in einem Klassenzimmer zu treffen und das irgendwie schon noch ganz nett findet, aber das könnte ja schon irgendwie in 10 Jahren ganz anders sein.
Diese Fernuniversität scheint ja auch sehr erfolgreich zu sein. Also die haben keine Präsenz?
Da bin ich jetzt aus dem hohen Bauch so ein bisschen überfragt, kann man auch mal nachschauen, aber das ist eine Mischung. Also ich habe selber in meinem Fernunterrichtskurs an der TU Dresden mitgearbeitet und da war es eine Mischung. Also wir hatten Materialien, die ausgeschickt wurden und dann so eine Art Übungsbetrieb über das Netz, wo man wöchentlich seine Hausaufgaben abliefern musste. Und dann waren es, glaube ich, so, gab es verschiedene Modelle. Ich glaube, je nachdem, wie die Leute Zeit hatten, entweder irgendwie eine Woche oder 14 Tage Präsenzphase oder mehrere Wochenenden, wo dann wirklich die Studierenden eben an die Hochschule kommen und insbesondere die Klausuren dort dann auch gemacht werden. Also das war typisch so, dass man dann für so einen Kurs als Dozent an der Stelle eben nochmal eine zusammenfassende Vorlesung gemacht hat und irgendwelche Übungen und Fragen von den Leuten beantwortet und die auf die Klausur vorbereitet und dann haben sie ihre Klausur geschrieben. Und ich denke, so ähnlich wird das wahrscheinlich dort auch sein. Wobei sie ja ein bisschen mit Online-Klausuren auch schon in den Übungen rum experimentiert haben, was man da machen kann. Es ist ja auch nicht völlig, völlig abwegig, dass das irgendwie mal geht.
Man hat halt einfach auch das Problem, dass halt, also bei mir ist es zum Beispiel Bachelorarbeit, dass ich halt, dass es halt etwas kollidiert und dass ich dann halt gucken muss, wie es koordiniert. Und wenn es halt irgendwie die Möglichkeit gäbe, dass ich sage, okay, ich schreibe jetzt die Klausur dieses Semester, aber wann konkret kann ich mir aussuchen, weil sie halt einfach nicht mehr zur Verfügung steht, dass man da dann natürlich verhindern müsste, dass die Leute schummeln und so weiter.
Das ist relativ schwierig, ja.
Was ich noch sagen wollte, also zur Vorlesung im Allgemeinen, ich hatte immer wieder mal das Gefühl, dass es etwas schwammig ist, weil vieles nicht konkret, sag ich mal, definiert ist oder man vieles selbst auch nur schwer einschätzen kann oder werten kann. Und da sollten wir uns bewerten. Da hatte ich zum Beispiel auch das Problem, dass ich halt, dass es etwas schwer, also dass die, sage ich mal, Schemata, wenn man überhaupt von Schemata sprechen kann, was in der Vorlesung gelehrt wurde, dass die oft nur schwer auf die Praxis übertragen ist, weil man es halt nicht einschätzen kann oder nur schwer bewerten kann oder festmachen kann anhand dieser Schemata.
Ja. Ja, ja, klar. Ich glaube auch. Also das ist sozusagen die Erfahrung, die man da auch macht. Weil es ist halt jetzt, wir sind irgendwie aus dem mathematisch-technischen irgendwie weit draußen. Und das haben sich ja schon viele Leute Gedanken gemacht. Und so ein besseres Schema zu finden, ist ja auch nicht so einfach, dass man dann besser anwenden kann. Also es ist halt ein bisschen in der Psychologie und der Pädagogik drin. Und da wird es für so einen eher mathematisch-naturwissenschaftlich gebildeten Geist hat schwammig, ja. Das geht mir schon auch so, denke ich mir, auch wenn ich mir die Vorlesung vorbereite, immer wieder. Ja?
Zu den Übungen, also gerade in den ersten Wochen fand ich, wir haben immer sehr viele Sachen ausprobiert. Das ist einerseits ganz nett, aber nach zwei, drei Mal ist es doch ein bisschen repetitiv.
Also wenn man probiert, möglichst zumindest unterschiedliche Themenbereiche anzupassen. Die Belastung ist natürlich schwierig.
Also sind die Prinzipien aus der Vorlesung darauf zu
Ja, die, also die Aufgabe, die Christian angesprochen hat, das war, fand ich auch ganz okay, auch um die Aufgabe zu machen. Anstrengend war, also war das ein Grund, aber das war ja auch so, hast du ja auch in Übung so dargestellt, das war ja auch sozusagen ja, in der Inhalt der Aufgabe, dass man sieht, dass es schwer passen kann. Aber oft war es ja auch, dass man nur einfach einen Eindruck gibt von dem, was man da getestet hat. Und das fand ich, das kann man einmal machen.
Ja, es sind jetzt so einfach Übungen dazu zu entwerfen. Wir haben die Vorlesung jetzt dreimal gemacht und relativ lange im zeitlichen Abstand. Und ich glaube, beim ersten Mal war es sogar fast nur solche Dinge, dass die Leute eben irgendein System zugeteilt gekriegt haben, das ausprobiert und darüber berichtet. Und das ja, hat eigentlich dazu geführt, dass das eben dann doch langweilig wird. Und jetzt haben wir gemischt ein bisschen.
Ja? Ich habe einen Eindruck, wo wir gerade in Übung sind. Es wäre vielleicht ganz gut, wenn man dieses System mit den Bonuspunkten und mit der Präsentation, wie viel man mindestens, also wie viel Blätter man mindestens machen muss, damit man Bonuspunkte kriegt und dass man die Präsentation machen muss und so weiter, und das mit der Reservierung der Themen überhaupt und so. Das wäre, glaube ich, es wäre gut, wenn man das etwas vereinfachen könnte, weil wir haben, also ich habe es dann auch so gemerkt, aufgrund von Diskussionen, die dann geführt wurden, die nach der Übung oder so, dass man irgendwie überlegt hat, okay, wie viele Blätter muss ich jetzt noch machen, damit ich noch die 0,7 Bonus kriege und was weiß ich. Also ja, das war halt etwas chaotisch oder etwas schwierig zu durchschauen manchmal. Und wenn man das ein bisschen vereinfachen könnte, das wäre, glaube ich,